Wir wollen in 3 Jahren uns in der zweiten Liga etablieren können. Dieser Prozess gilt es nun einzuläuten. Das geht darum, dass wir die richtigen Profile finden. Ich bin ein großer Fan von Strukturen. Da geht es gar nicht mal um welche Namen brauchen wir direkt, sondern mit der Art und Weise, mit dem attraktiven, mit dem mutigen Offensivfußball, den wir hier an der Bremerbrücke spielen möchten, um die Leute auch zu begeistern, geht es darum, pro Position richtige Profile zu definieren.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, die 235. Folge. Und wir, das ist mein Kollege Benjamin Kraus und ich, Susanne Vetter, sitzen hier mit Philipp Kaufmann, dem sportlichen Geschäftsführer des VfL Osnabrück. Herr Kaufmann, herzlich willkommen und guten Morgen zum Podcast hier bei uns im Studio.
Wunderschönen guten Morgen zusammen. Hallo.
Herr Kaufmann, Sie sind schon länger hier, waren auch schon mal Gast im Brückengeflüster. Ihr Debüt haben Sie schon gegeben. Da haben wir eher über den Menschen Philipp Kaufmann gesprochen, über Ihren Werdegang, über Ihre Herkunft aus der Schweiz, über Ihre verschiedenen Stationen im Fußball. Ja, und heute wollen wir mal sportlicher werden und uns die Situation beim VfL anschauen. Sie haben gesagt, Sie brauchen ein bisschen Zeit, 6 Wochen, und haben unter anderem jetzt eine wichtige Entscheidung getroffen mit der Vertragsverlängerung von Uwe Kuschinat. Darüber wollen wir natürlich reden, aber erstmal wollen wir noch über das Spiel am Wochenende sprechen. 0-3 gegen Braunschweig. Ja, wie sehr sitzt denn da vielleicht noch die Enttäuschung auch bei Ihnen und waren Sie überrascht über das Auftreten der Mannschaft?
Ja, also die Enttäuschung ist nach wie vor da, weil es war natürlich ein großes Spiel für uns, eine riesige Woche für den VfL mit dem Geburtstag, Jubiläumsspiel. Es war alles angerichtet mit auch dem Fanfest nach dem Spiel, um dieses Spiel zu gewinnen. Und das haben wir leider nicht geschafft. Wir hatten eine andere Erwartungshaltung an dieses Spiel, konnten dann auch unseren Matchplan nicht so umsetzen, wie wir den vorhatten und daher am Schluss dann auch zu Recht in dieser Deutlichkeit mit 0-3 auch verloren.
Waren Sie eigentlich überrascht über die Aufstellung? Also ich frage deswegen, weil ich es tatsächlich war, ohne gelernten Rechtsverteidiger in das Spiel zu gehen?
Nein, überrascht war ich nicht. War ja doch auch über die ganze Trainingswoche ein Prozess, wo man im Trainerteam diskutiert hat, welche Lösungsansätze, welche Stärken möchten wir auf den Platz bringen, wo möchten wir den Gegner vor Probleme stellen. Und mit Chris Conte als rechten Schienenspieler mit seiner Geschwindigkeit gab es da definitiv interessante Ansätze. Nun haben wir das dann aber über die Spieldauer nicht so hinbekommen, wie das zu Beginn oder auch unter der Woche antrainiert wurde oder was wir uns vorgenommen haben.
Sie haben es gerade gesagt, nach dem Spiel gab es noch ein großes Fanfest. Wir haben Sie da auch gesehen, noch um die Bremer Brücke herum waren Sie auch mal angestanden an der Würstchenbude, haben dort mit ein paar Leuten gesprochen. Wie waren denn so die Reaktionen?
Ja, also spannend zu sehen und ich glaube, das gehört sich auch dazu, in solchen Momenten sich in Anführungszeichen zu stellen, mit den Leuten zu sprechen. Ich glaube, unmittelbar nach dem Spiel war eine riesen Enttäuschung da, zu Recht. Wie gesagt, wir haben uns alle was anderes von diesem Spiel erhofft, sind mit einer großen Freude oder Vorfreude an die Bremerbrücke gereist und daher war natürlich unmittelbar nach Ende eine sehr, sehr große Enttäuschung zu spüren. Fand es aber dann doch schon eindrücklich, umso länger das Spiel vorbei war, wie die Leute relativ schnell schon wieder auch was Positives gefunden haben. Ich glaube, das macht diesen Standort Osnabrück hier einzigartig, dass man sofort wieder versucht, das Positive zu sehen, gemeinsam anzugreifen. Und das waren sehr spannende und wichtige Eindrücke für mich.
Sie haben jetzt unabhängig von diesem Spiel eine Entscheidung getroffen, die offensichtlich auch schon länger in einem Prozess war, nämlich eine Vertragsverlängerung mit Uwe Kuschinat. Können Sie vielleicht mal erzählen, was hat Sie denn überzeugt in den letzten Wochen, dass das der richtige Schritt ist?
Ja, also wie Sie richtig sagen, das war ein längerer Prozess. Das habe ich auch zu Beginn ganz klar so versucht zu kommunizieren. Der Cheftrainer, einer der wichtigsten Personalien in einem Club, und nichtsdestotrotz ging es auch das in einem Gesamtkontext zu sehen. Wie möchten wir zukünftig über NLZ und erste Mannschaft zusammenarbeiten? Welche Spielphilosophie hat der VfL? Wie möchten wir in personalen Themen nächstes Jahr aufgestellt sein? Und da wollte ich mir bewusst Zeit lassen, auch nicht von Emotionen Reaktionen oder von außen leiten lassen, weil natürlich die Entwicklung in der Rückrunde speziell auf die Spiele bezogen oder dass man da einen positiven Trend auch gesehen hat, dass aber da natürlich die Öffentlichkeit sieht die 90 Minuten auf dem Platz, da sind natürlich aber ganz, ganz viele mehr Eindrücke dahinter. Was passiert unter der Woche? Wie sind Umgangsformen? Wie sind Herangehensweisen etc.? Und daher hatten Uwe und ich sehr viele intensive Gespräche, bewusst immer wieder Blöcks eingebaut von mehreren Stunden, wo wir uns ausgetauscht haben, einzelne Themen in der Tiefe diskutiert haben, um so immer mehr uns kennenzulernen und natürlich für mich auch ein Bild zu finalisieren, wo sehe ich die Stärken, wo sehe ich vielleicht auch noch Handlungsfelder. Am Schluss, der Trainer ist die Hauptperson, ja, aber ich bin der festen Überzeugung, es gibt nur ein perfektes Trainerteam, um da natürlich dann auch jetzt situativ die richtigen Puzzleteile um Uwe herum zu finden, damit wir in der nächsten Saison auch im Trainerteam perfekt aufgestellt sind.
Eine Antwort, in der viel drin war, wo wir gerne nochmal gleich ein bisschen tiefer reingehen, Stichwort Trainerteam. Ich würde gerne erst noch ein, zwei andere Sachen fragen. Das erste ist, mich hat tatsächlich der Zeitpunkt ein bisschen überrascht, dass es jetzt offiziell gemacht worden ist, zumindest nach dem Spiel mit 0-3 gegen Braunschweig, wo man ja eigentlich sagen kann, puh, vielleicht war es das jetzt. Vielleicht die erste Frage ganz stumpf, wie sehen Sie das denn? War es das jetzt oder gibt es noch eine Chance?
Also rechnerisch ist es noch möglich und ich glaube, wir sind Sportmänner. Solange es rechnerisch möglich ist, werden wir alles daran tun, jeden Tag so arbeiten, dass wir es noch möglich machen können. Auch wenn wir uns der Realität bewusst sind, dass mit 4 verbleibenden Spielen und 7 Punkten Rückstand das eine sehr, sehr große Hypothek ist.
Und also dann, wenn man das dann nochmal auf den Zeitpunkt münzt, erstaunt es halt ein bisschen, wenn man sagt, okay, jetzt ist eigentlich so die Luft fast ein bisschen raus. Jetzt kommt aber die Verkündung, dass ja der Trainer überzeugt hat, dass man halt weitermacht mit ihm, genau in diese Phase rein. Wäre es dann nicht möglich gewesen, es noch ein bisschen früher zu machen, um vielleicht auch noch mal sowas wie Euphorie aufzubauen, eben im Kampf um den Klassenhalt? Uwe Koschinat ist ja beliebt bei den Menschen. Die Nachricht ist ja grundsätzlich positiv aufgenommen worden.
Ja, also ich glaube, da muss man auch immer unterscheiden, externer Zeitpunkt und interner Zeitpunkt. Wie vorhin erwähnt, das war ein längerer Prozess, ein intensiver Prozess, wo Uwe auch immer Bescheid wusste, wie ist Stand der Dinge. Gilt dann auch eine sportliche Analyse, dann darf man über Vertragskonstrukte noch miteinander sprechen. Da kommen dann auch meistens dritte Personen dazu, die einen vertreten. Und daher hatten wir da sehr konstruktive, sehr faire Gespräche, waren zu einem frühen Zeitpunkt dann auch klar. Und wichtig, es ist eine Liga-unabhängige Entscheidung. Es geht hier um eine Zukunftsausrichtung. Daher, ich glaube, die Euphorie vorm Spiel gegen Braunschweig war aufgrund der Gegebenheiten mit 125 Jahren sowieso gegeben. Daher glaube ich jetzt nicht, dass ein Trainer oder der Entscheid vorm Spiel nochmal eine andere Bedeutung gehabt hat, sondern dass wir intern klar wussten, letzte Woche, ja, wir werden das tun und ging dann um die letzten Details zu klären. Und daher glaube ich, jetzt in dieser Woche mit all der Enttäuschung, aber auch ein gutes Signal, dass wir hier klar sind, Liga unabhängig mit Uwe als Cheftrainer in die neue Saison zu starten.
Die letzten Details. Heißt, dritte Person heißt genau was? Also musste es dann noch irgendwie, ging es um Laufzeiten oder ging es um diese Liga unabhängige Frage oder war das alles klar schon?
Also letzte Details, ohne jetzt hier um in Details zu gehen, aber dritte Person ist natürlich auch gang und gäbe, dass ein Trainer und Spieler von Berater, Anwalt beraten wird und dass wir hier, mir war wichtig, Uwe war wichtig, dass wir auch das in persönlichen Gesprächen miteinander diskutieren, dass alle am Tisch sind und da hat auch jeder seine Termine gehabt und daher hat es dann doch noch einen Tag oder zwei länger gedauert, als vielleicht ursprünglich geplant oder angenommen und von dem her, das waren noch einmal sehr angenehme Gespräche, immer auf welchem Stuhl sitzt man, welche Erwartungshaltung hat man, um ihm auch gegenseitig die Argumente zu erläutern und daher bin ich nun sehr happy, dass wir, glaube ich, für alle Parteien eine sehr gute Lösung gefunden haben.
Sie haben jetzt den Prozess ziemlich intensiv dargestellt. Wenn wir jetzt noch mal reingehen und fragen, was genau hat Sie überzeugt? Sie haben vorhin über Stärken gesprochen. Sie haben sich die Trainings, Sie waren bei vielen Trainingseinheiten dabei. Sie haben die Spiele gesehen. Sie haben die Gespräche beschrieben. Was sind denn so die großen Stärken und was ist das, was Sie am meisten überzeugt hat?
Ja, ich glaube, also muss man in zwei Teile oder in zwei Teilen möchte ich das unterscheiden. Das eine ist die menschliche und also Typ Mensch Uwe, der sich mit diesem Verein identifiziert, der aber auch zu den Osnabrücker Tugenden hervorragend passt. Also das, was der Verein hier verkörpert, ich glaube, für das steht Uwe. Das ist entscheidend, dass er hier als Führungskraft vorangeht. Und dann geht es natürlich über die fußballerischen Inhalte. Wie möchten wir spielen? Wie sehen wir eine Kaderstruktur? Wo möchten wir uns gemeinsam hinentwickeln? Sehen wir hier eine gemeinsame Philosophie? Sehen wir hier einen gemeinsamen Weg? Und das waren schlussendlich einerseits die fußballischen Inputs, respektive die Inhalte und der Typ Mensch Uwe, der hervorragend hier zur Bremer Brücke auch passt.
Wie sollen denn die fußballerischen Inhalte aussehen und die Kaderstruktur? Also Sie haben viele Fragen gestellt, die fast nach Antworten schreien. Können Sie ein bisschen das beantworten, auch zum jetzigen Stand schon, in welche Richtung es gehen soll? Also vielleicht auch ein bisschen, was fehlt, was muss vielleicht besser werden?
Ja, also fußballische Inhalte, ich glaube, am Schluss ist immer noch, in welcher Liga starten wir. Das ist dann auch nochmal entscheidend. Aber ich glaube, es geht in erster Linie, vielleicht darf ich so beginnen, wo möchte der VfL hin? Und wir wollen in 3 Jahren uns in der zweiten Liga etablieren können. Dieser Prozess gilt es nun einzuläuten. Das geht darum, dass wir die richtigen Profile finden. Ich bin ein großer Fan von Strukturen. Da geht es gar nicht mal um welche Namen brauchen wir direkt, sondern mit der Art und Weise, mit dem attraktiven, mit dem mutigen Offensivfußball, den wir hier an der Bremer Brücke spielen möchten, um die Leute auch zu begeistern, geht es darum, pro Position richtige Profile zu definieren. Was für Attribute muss da ein Spieler mitbringen, dass wir eben diesen Fußball auch spielen können. Und das war ein Prozess, der auch für mich seit Tag 1 so losging, das zu definieren, gemeinsam mit einer Scouting-Abteilung, aber auch immer mal wieder eben dann die Eindrücke des Cheftrainers mitzunehmen, um nun mit anhand von diesen Profilen auch die richtigen Spielertypen zu finden. Ich glaube, das war mal Punkt 1 und dann natürlich auch Kadergröße, wie soll eine Kaderstruktur aussehen? Wir brauchen eine Achse, wir brauchen Säulenspieler, die das Ganze mittragen, als verlängerter Arm des Cheftrainers, des Trainerteams agieren können, aber auch immer mal wieder junge Spieler rundherum, denen wir die Möglichkeit hier bieten möchten, Spielzeit zu generieren und dann hoffentlich aber auch eines Tages vielleicht für einen höheren Schritt berufen sind und wir als VfL daraus auch Einnahmenquellen generieren können. Sei das ein externer junger Spieler oder perspektivisch, ich habe gesagt, NLZ, mir ist sehr, sehr wichtig, wenn wir die richtige Qualität haben, wenn wir gut im NLZ arbeiten, dass dann auch immer wieder perspektivisch Spieler aus dem eigenen NLZ in die erste Mannschaft integriert werden können, zu Spielminuten kommen, sich hier weiterbilden und dann hoffentlich eines Tages auch den Schritt in die große, weite Welt machen.
In 3 Jahren in der zweiten Liga etablieren, da habe ich jetzt ein bisschen nachgerechnet, das bedeutet ja, falls man jetzt, und wir haben vorhin ja gesagt, eher ist es realistisch, dass man in die dritte Liga geht, falls man jetzt also in die dritte Liga geht nach der Saison, dann ja, ist ein Ziel eben wieder zurückzukommen mit eventuell einer Zwischensaison zum Aufbauen oder gibt es da auch dann einen Plan, wie man in diesen 3 Jahren das gestalten möchte?
Also Stand heute sind wir noch nicht unten, daher wir lassen es immer noch hypothetisch. Klar, perspektivisch habe ich gesagt, 3 Jahre möchten wir wieder oder möchten wir in der zweiten Liga uns etablieren können. Daher gilt es darum, wenn auch der Weg nach unten gehen würde, das gut systematisch wieder aufzubauen. Ich glaube, wir sind uns alle bewusst, wie komplex die dritte Liga ist. Gefühlt die Hälfte der Liga, die vor Saisonbeginn auch immer einen Anspruch hat, ganz vorne mitzuspielen, da braucht es gute Arbeit. Da braucht es harte Arbeit und dem werden wir uns stellen.
Ja, wir haben uns die Liga gestern nochmal angeschaut, auch Benni, nochmal ein bisschen intensiver, was da für Mannschaften drin sind.
Das ist, was auch von unten kommt, ne? Spannend, ja. Mit Alemannia Aachen, egal wer im Südwesten hochgeht, die sind es die letzten beiden Jahre immer durchgelaufen, wenn man auf Ulm guckt. Das wird nicht so einfach, ne? Also wenn es so weit kommt, klar, hypothetisch.
Also ich glaube, keine Liga ist einfach. Man hat es in der ersten Bundesliga gesehen, dass es zum ersten Mal jetzt einen komplett neuen Meister gibt. Ich glaube, in der zweiten Liga auch Mannschaften heute zu oberst, die man vielleicht zu Beginn der Saison nicht zu oberst erwartet hat und genauso das Bild in der dritten Liga. Zeigt aber auch meiner Meinung nach, dass es geht ums Team, dass vielleicht gar nicht immer nur die individuelle Qualität entscheidend ist, sondern dass man ein richtiges Teamgefüge hat, dass man eine starke Einheit hat, wo jeder auch seine seine Rolle im Team kennt, seine Erwartungshaltung im Team kennt und wo man dann über Teamwork eben richtig gute Erfolge feiern konnte. Und ich glaube, das zeigt oder zeigen die Platzierungen, die aktuellen Platzierungen, sei es in der ersten, zweiten oder dritten Liga.
Sie haben vorhin das Wort Säulenspieler genannt, Achse. Das sind Begriffe, die sind uns auch bekannt sozusagen, Benny, aus der Vergangenheit auch. Ist es vielleicht etwas, was in dieser Saison ein bisschen gefehlt hat und woraus man jetzt nochmal in der Reflexion sagt, da müssen wir, gerade in der dritten Liga ist es wichtig, so eine Achse zu haben und zu formen?
Ja, also ich glaube, es ist entscheidend, dass man eine funktionierende Säule, eine funktionierende Achse hat, dass man Charaktertypen hat, die das Ganze mittragen, die dann eben auch vielleicht nicht nur in diesen 90 Minuten, die der Zuschauer sieht, sondern unter der Woche für die richtige Intensität auf dem Platz sorgen, für auch mal, dass es im positiven Sinne Reibungen gibt, dass man vorankommt, dass diese Winnermentalität verinnert wird. Und da haben wir sicherlich auf die kommende Saison hin noch ein bisschen Bedarf, dort uns besser aufzustellen, um dann eben gemeinsam wieder angreifen zu können.
Wie sieht die konkret aus? Also würden Sie sagen, dass Sie jeweils einen zentralen pro Position brauchen? Ich sage jetzt mal Torwart, Abwehr, Mittelfeld, Sturm. Ist das schon so eine Achse? Wie viele Spieler sind es? Man spricht oft so von 4 bis 5. Trifft es das?
Ja, das trifft es. 4 bis 5. Ich glaube auch da, es gibt unterschiedliche Führungstypen, es braucht auch unterschiedliche Personalen. Das müssen nicht immer alles Lautsprecher sein. Aber da ist mir wichtig, dass jeder seine Rolle kennt. Welchen Auftrag bekommt er von mir? Welchen Auftrag bekommt er auch vom Trainer, um das in die Mannschaft hineinzugeben, dass wir da ein erstes, gutes, starkes Team haben, das dann eben dieses ganze Teamgefüge auch mitträgt.
Und ein Lautsprecher sollte dabei sein, oder? Weil, also, wenn man die aktuelle Mannschaft anguckt, so spontan fällt mir jetzt keiner ein, mit dem ich dieses Prädikat direkt auf die Stirn kleben würde.
Ja, ich glaube, diese Saison sieht man das eher weniger. Vielleicht aber auch der Situation geschuldet, dass man von Anfang an ganz unten mit dabei war und das dann auch schwierig war, wenn man selbst mit sich zu kämpfen hat oder das nach seinen besten Leistungen auch sucht, dann vielleicht nicht der ist, der dann sofort auch auf andere geht. Ich glaube, das ist aktuell auch, oder die Mannschaft ist sehr harmonisch, fehlt es aber dann vielleicht in dieser Hinsicht, dass wir die Typen haben, die auch mal laut sind, die vielleicht dann auch mal dazwischen klopfen, wenn ich das so sagen darf, wenn es das braucht.
Sie haben von einem Teamgefüge gesprochen. Ein Großteil des Teams hat ja Vertrag, wie es so schön heißt, für die nächste Saison. Ist das ein Vorteil, weil man jetzt weiß, dass man ja mit einem gewissen Stamm da auch wieder rechnen kann, den man schon kennt? Oder ist es vielleicht auch eher schwierig, weil man... weil sie jetzt gar nicht so eine Mannschaft unbedingt zusammenstellen können, vielleicht wie sie sich das vorstellen oder wie ist da ihre Meinung dazu?
Also ganz grundsätzlich, das sehe ich sehr positiv. Ich glaube, auch im Fußball darf man nie unterschätzen, was Kontinuität betrifft. Wenn man sich schon kennt, ich erlebe es selbst an mir, ich bin jetzt seit knapp 7 Wochen da. Es ist immer noch sehr, sehr viel neu. Man muss Leute kennenlernen. Also wenn man schon eine Gruppe hat, die die ganzen Abläufe, die Gegebenheiten kennt, ist das auch immer ein Vorteil. Und ich glaube, also da Kompliment an meine Vorgänger, die da in dieser Hinsicht einen sehr guten Job gemacht haben. Wir sind gut aufgestellt. Ich war letzte Woche in Frankfurt bei einer DFL-Tagung der allen Geschäftsführer, Sportdirektor der zweiten Liga und haben natürlich auch über solche Sachen gesprochen. Und da sind wir schon richtig gut aufgestellt, im Gegensatz zu anderen Clubs, die jetzt auch unten mit drin sind, wo nochmal ganz andere Vertragskonstellationen im Falle der dritten Liga dastehen würden. Und daher, da sind wir gut aufgestellt. Wir haben ein gutes Gerüst. Natürlich gilt es jetzt auch da, nicht nur wenn ein Spieler Vertrag hat, heißt das, dass er dann auch automatisch der Richtige im Falle einer dritten Liga wäre. Aber wir haben ein Gerüst, auf dem wir aufbauen können. Thema Kontinuität, das ich angesprochen habe, dass es dann weniger Wechsel bedingt, als es vielleicht sonst braucht.
Und weil man dieses Grundgerüst eben auch schon kennt, weiß man, wo man punktuell dann ansetzen muss. Ne? Das ist auch ein Vorteil, den man früh dann nutzen kann.
Korrekt, also ich habe vorhin gesprochen auch von Profilen, weil man natürlich auch in beiden Fällen weiß, wo sind die Verträge, ging es darum, Prioritäten zu setzen, auf welchen Positionen müssen wir jetzt unsere Scouting-Aktivitäten intensivieren. Ich sage, ein Transfer ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es gilt darum, möglichst viele Parameter abzudecken. Das bedingt für mich einen klaren Prozess. Ich bin ein großer Fan von der 4+4+4-Regel. Das heißt normalerweise, dass wenn wir einen Spieler verpflichten, dass wir ihn viermal live sehen, viermal im Video sehen und im Best Case vier unterschiedliche Personen. So sind wir aktuell beim VfL noch nicht aufgestellt. Das gilt es jetzt nach und nach auch so zu implementieren. Aber es hat den Vorteil gehabt, dass ich war in den letzten 6 Wochen enorm viel unterwegs. Ich habe Deutschland richtig gut kennengelernt. Wusste nicht, was es da alles für Ortschaften und Namen gibt. Und wenn man aus der Schweiz kommt und gefühlt 2,5 Stunden schon durch die komplette Schweiz gefahren ist, ist man hier gefühlt noch in der Nachbarschaft. Also da waren richtig lange Reisen dabei, bis spät in die Nacht, aber gut und wichtig, weil ich einfach auch die Spieler selbst sehen wollte, mit Spielern auch schon am Tisch saß, um sie kennenzulernen. Von der Persönlichkeit her sind das Charaktere, die zum VfL passen. Und dieser Prozess läuft. Und da ist es natürlich ein Vorteil, dass wir ein Gerüst haben und dass wir jetzt situativ auf die Position mit den Profilen, die ich gesagt habe, agieren können und daher uns vorbereiten können.
4+4+4, hast du es schon mal gehört? Sensationell. Woher kommt das? Haben Sie das aus Basel mitgenommen? Oder das ist jetzt für mich zumindest zum ersten Mal hier aufgeschlagen?
Ja, also ist eine Regel, die ich in meiner Zeit in Basel so entwickelt habe, wo ich am Schluss sage, wie gesagt, es ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, man hat nie eine Garantie, aber das ist für mich, dass wir professionell am Transfer hingegangen sind, dass wir eine saubere Berichterstattung über einen Spieler hatten, weil es geht immer um sehr, sehr viel. Es kommt ein neues Puzzleteil in eine Mannschaft hinein und wir müssen alles daran tun, dass wir möglichst sicher sind, dass so ein Spieler dann auch funktioniert und daher da kann man immer darüber streiten, ist es jetzt 4+4+4 das Richtige, wie ist die Größe des Clubs, aber das ist so für mich der Anhaltpunkt, den ich in Zukunft hier implementieren möchte, dass wir hier möglichst gut aufgestellt sind.
Heißt ja direkt, dass die Scouting-Abteilung rein numerisch auf jeden Fall auch größer werden muss, oder? Also wenn man jetzt mal guckt, da ist der Alexander Wulff, heißt der jetzt, muss richtig? Kurz überlegen, von Krieg zu Dercho, ja, zu Alexander Wulff und Daniel Latkowski und dann vielleicht noch welche, die mitarbeiten, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass man sagen kann, also Sie haben es ja selber schon angemerkt, da ist man noch nicht so aufgestellt, wie man es gerne hätte.
Also ich glaube, wir haben da sicherlich noch Bedarf, auch weil die beiden genannten Scouts nur Teilzeit uns zur Verfügung stehen. Aber das ist jetzt die aktuelle Situation. Die beiden Jungs ziehen hervorragend mit, sind sehr aktiv unterwegs, gemeinsam mit wir. Also wir sind aktuell ein Dreierteam, das hier unterwegs ist und Spiele anschaut, sehr viele Videos anschaut. Aber perspektivisch, dass wir das dort erweitern können. Und jetzt gilt es auch dann situativ. Wir haben gute Leute im Club mit dem Fußballverstand, dass man gezielt man dann auch einen Spieler ihm gibt, sagt, kannst du ihn anschauen etc., dass wir da in der kurzfristigen Zeit auch einen möglichst sauberen Prozess auch durchführen können.
Jetzt gibt es mit Sicherheit auch einige Spieler, die einen Vertrag haben für die nächste Saison, möglicherweise auch für die dritte Liga, und die trotzdem Begehrlichkeiten geweckt haben. Ich sag mal, Erik Engelhardt, Maxwell Jamfi, vielleicht auch ein Christian Conte oder ein Dave Gnase. Wie harter Verhandlungspartner sind Sie eigentlich?
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!